kriegen wir das nochmal hin, Psalm 23 bis zu dem heutigen Predigtvers, der dann im Vers 4 ist. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Amen, bis hierhin. Es kommt noch ein Vers und dann auch noch eine Predigt. Und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Oder es gibt auch mehrere Übersetzungsmöglichkeiten, oder sie führen mich. Das möchte ich uns nochmal wieder zurückrufen in Erinnerung. Psalm 23 schreibt David, der selber viele, viele Jahre Hirte war, der den Hirtendienst sehr gut kannte, er wusste, wie man Schafe führt, aber jetzt schreibt er diesen Psalm 23 aus der Perspektive eines Schafes und beschreibt so den himmlischen Hirten. Und wer kann das besser als einer, der selber das wirklich das Hirtenleben und die Hirtenarbeit sehr gut kennt. Und er schreibt auch hier wieder, als Schaf, immer im übertragenen Sinne, und wenn ich, das Schaf, ja, durch das Tal der Todesschatten muss, so fürchte ich kein Unglück. Hat der wirklich davon eine Idee gehabt, weil er selber mal Hirte war? Hat er Schafe erlebt, als er sie geführt hat, auch durch unwegsame Gebiete, dass die Schafe ihm wirklich gefolgt sind und es Schafe gab, die keine Angst hatten, weil sie dem Hirten vertrauten. Vielleicht kennst du auch Situationen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du in deinem Leben dunkle Täler kennst. Stimmt das? Zeiten, da ist es ganz schön dunkel. Ja? Oder Zeiten, die wirklich schlimm sind, wo du sagst, für mich ist es eine ganz, ganz schlimme Zeit. Kennen wir bedrohliche Situationen von Unfällen, die dann manchmal geschehen, wie wir heute auch von Maria gehört haben. Das ist eine echt bedrohliche, eine schlimme Situation, ist auch sehr, sehr bedrohlich. Es ist, ja. Jedenfalls, oder wir kennen das manchmal, dass wir manchmal, kennst du das auch, du bist emotional wirklich in so einem Tal drin. Weißt gar nicht manchmal genau warum oder denkst, es ist einfach zu viel. Aber dir geht es emotional nicht gut. Du bist emotional wirklich ganz woanders. Man könnte sagen, das ist im Moment, draußen ist es schön, aber in mir ist es dunkel und nicht schön. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, oder? Warum muss ich das hier gerade durchmachen? Warum muss ich gerade hier durch? Und wir wissen, dass wir so erstmal keine Antwort finden, aber wir stecken manchmal in solchen Situationen, dass man einfach die Seele schreit die ganze Zeit, warum mache ich das hier eigentlich gerade durch? Wie viele Menschen, sie sagen es nicht immer, aber sagen, ich lebe schon Monate, schon Jahre in Einsamkeit. Es ist dunkel in mir, es ist keine Freude und kein Leben mehr da. Kennt ihr das? Manchmal passiert einem mit einem etwas am Körper oder aber auch in Beziehungssituationen, wo man sagt, warum habe ich dieses Problem jetzt? Also das ist jetzt nun wirklich nicht so schön. Warum habe ich gerade diese Sache? Ich sprach gestern mit einer jungen Mutter und sie hatte ein Kind, ein Baby und sie war so glücklich. Ich habe gesagt, dir geht's gut, ne? Und sagt, ich bin so glücklich über mein Baby. Ich sage, warum? Mein Baby schreit nicht. Das ist so immer zufrieden. Wenn es ein bisschen weint, ich nehme es hoch und das Kind ist sofort still. Manchmal muss ich nur meine Hand auf sie legen und alles ist gut. Und dann sage ich, du bist wirklich mit einem besonderen Kind gesegnet. Und weil, wir sprachen dann darüber, weil wir auch Menschen kennen, wo das bei den Kindern ganz anders ist. Wo man ständig mit dem Kind nachts um 12, um 2, um 6 durch die Gegend läuft, weil das Kind die ganze Zeit am Blöken ist. Du gibst ihm was zu trinken, machst einen Tee, machst eine Wärmflasche, wie auch immer, aber du merkst, das Kind ist einfach nicht ruhig zu kriegen. Das sind manchmal wirklich außergewöhnliche Schwierigkeiten. Manchmal denkst du, warum habe ich so ein Kind? Das sagt man nicht, aber man denkt es, man fühlt es und das kommt ganz tief aus dem Inneren. Und manchmal fragt man auch, weil man in so einer Situation ist und man betet und sagt, Herr, schau dir dieses Elend an, mach dieses Elend bitte weg, greif endlich ein. Und dann merkst du, dass das irgendwie nicht so kommt, wie du das gerne willst. Kennt ihr das auch? Man betet, Gott, du bist jetzt dran, du bist jetzt dran. Ja? Okay, ich glaube, das ist soweit klar, worum es auch hier in diesem Psalmvers gehen soll. Es gibt Zeiten, kommt sogar in solchen Situationen Angst hoch und Befürchtungen. Und wenn Angst und Befürchtungen, was da wohl alles geschehen kann, die können immer größer werden. Unsere Angst, die kann so groß werden, dass du nichts anderes mehr denken kannst. Es gibt Menschen, die ist die Angst und die Befürchtung so groß geworden im Inneren, ja, dass sie an dem Schönen, was auch noch um sie herum ist, keinen Anteil mehr haben können. Sie sehen das Schöne, können es nicht genießen. Ich weiß, dass das heute Morgen auch einige hier kennen. Sie sehen das Schöne, sie können es nicht genießen. Und manchmal können die Ängste dann so groß werden, dass sie tatsächlich nach dem Leben greifen. Und man kann unterschiedlich damit umgehen. Man kann in dieser Angst, die dann so groß geworden ist, drin bleiben, aber man kann auch andere Dinge tun. Ich möchte hier ein kleines Erlebnis, was ich selber mal hatte, ich habe gedacht, gleich ist es zu Ende und ich bin schuld für das Leben von 4 Menschen. Ich war auf einer Jugendfrei, also früher war ich mit jungen Menschen unterwegs, das waren nicht die allerliebsten, aber sie waren besonders. Und wir waren unterwegs, wir waren in Dänemark. Wir haben ein Haus direkt am Fjord gehabt. Dort gab es auch ein kleines, so eine Nussschale, so ein Boot nennt man das, glaube ich. Jedenfalls, wir durften dieses Boot nutzen, haben uns einen Außenbootmotor geliehen, ja, haben das da dran gemacht und dann bin ich mit 4 jungen Männern, also 16, 17, mit dieser Nussschale in den Fjord gefahren, weil wir haben gesehen, das Fjord, das ist irgendwie noch heimlich, man konnte so links und rechts, da konnte man noch das Ufer sehen, aber mal geradeaus konnte man das große, große, weite Meer, die Unendlichkeit sehen. Und wir hatten einfach Lust, auch ein bisschen Abenteuer, raus aus dem Fjord und in das Große, einmal so ganz weit. Naja, und so sind wir dann auch losgefahren und das war schön, das hat ihnen richtig Spaß gemacht. Wisst ihr, und das Schöne daran war, die 4, die haben immer getan, was ich gesagt habe. Das haben die sonst nicht so getan. Und das war so total schön. Und ich war dankbar für das Ägypten. Dann, eine kurze Zeit später, ich kann das nicht mehr sagen, wie weit das war. Ich sag mal, vielleicht 2 Kilometer waren wir ungefähr rausgefahren. Kriegte ich wohl mit, also von der Landseite aus, wurde es immer dunkler. Und ich habe gedacht, naja, erstens ist es noch weit weg und wenn wir so nach oben schauen und nach vorne schauen, strahlend blauer Himmel. Aber es dauerte wirklich echt, ich habe sowas noch nicht erlebt, innerhalb von 10 Minuten hat sich das Wetter total umgeschlagen. Ich schaute schon immer nach hinten und dort gallerte es schon am Ufer. Da regnete es. Also man konnte das Ufer und das Land kaum noch sehen, weil es anfing zu regnen. Na, was macht man denn? Was hättet ihr in meiner Situation gemacht? Habe ich auch gedacht. Und dann sind wir umgedreht. Und wir merkten, dass aber der Regen so schnell kam, was sind 2 Kilometer für einen Regen, ne? Das dauerte keine 2 Minuten, da hat uns dieser Regen erwischt. Und jetzt spürten wir mal, dass es Wellengang gab, aber nicht zu knapp. Und dann wusste ich, dass rechter Seite, da waren wir dichter an dem Ufer dran, als wieder zurück. Ich habe gesagt, wir müssen da lang. und wir haben dann ein bisschen gewendet. Aber was passierte dann? Wir haben uns längs gegen die Wellen gestellt und was passierte? Das Boot schaukelte und schwappte aber Wellen von Wasser rein. Ich habe gedacht, mein Gott. Und es war wirklich Wasser drin. Wisst ihr, was ich denen gesagt habe? Schuhe ausziehen, Wasser schöpfen. Und die haben mit ihren Schuhen Wasser rausgeschöpft. Und wir versuchten, an das Ufer zu kommen. Aber ich habe gemerkt, dieser kleine Außenbootmotor, gegen den Wellen war der aber nicht so besonders stark. Und ich weiß, ich habe, wisst ihr, was ich zu dem gesagt habe? Habt keine Angst, wir schaffen das, habe ich gesagt. Ich hatte aber selber so eine Angst. Ich hatte, ja, und die spürten wohl, naja, der redet jetzt hier so etwas, aber der hat doch selber Angst. Jedenfalls war das eine Situation, wo dann irgendwann später, ich hatte wirklich das Empfinden, dass ich, ich konnte das Land, das Ufer noch nicht sehen, aber irgendwie war das nicht mehr so tief. Bedenkt, wir waren im Fjord. Und ich habe dann einen gefragt, magst du aus dem Boot rausgehen und versuchen zu gucken, ob du Grund hast? Und es wollte eigentlich keiner. Ich habe dann einen überredet, habe gesagt, du kannst dich an der Seite festhalten, wir lassen dich auch nicht los. Ja? Und er ist rausgesprungen und das dauerte wirklich nicht lange. Er ist dann so runtergetaucht und gesagt, ja, ich kriege hier schon Boden, wir müssen noch 10 Meter weiter, dann können wir wahrscheinlich laufen. Und so war es dann auch tatsächlich, der konnte dann laufen und hat dann praktisch das Boot rausgezogen, weil das dann mit dem Motor auch nicht mehr ging. Ich war heilfroh. Diese Geschichte haben wir uns Wochen, Monate lang erzählt, aber ich spürte, was das mit meinem, mit Leben macht, wenn plötzlich Dinge auf uns zukommen. Und ich weiß, dass jeder vielleicht von uns auch ähnliche Situationen kennt. Und dann in dieser Situation war ich so fokussiert auf die Angst, die hat mich voll im Griff gehabt. Um mich herum waren Menschen voller Angst und diese Angst wurde wirklich übermächtig. Ich habe wirklich Empfindung gehabt, das ist hier vorbei, wir kommen hier nicht wieder raus. Wie finde ich in so einer Situation Gott? Wie finde ich, nicht nur finde ich, sondern kann ich sagen, ich fürchte kein Unglück oder kein Unheil? Was hat das mit unseren Lebenssituationen zu tun, wenn ich bete, weil es ist ein gewaltiges Gebet, wenn da steht, und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil. Ist das so ein Spruch, den man manchmal sagt? Wie kann das wirklich ganz praktisch aussehen? Und da möchte ich mit euch heute hineingehen. Wie könnte so eine krasse Aussage tatsächlich auch in deinem Leben und mit meinem Leben wirksam werden? Und die nächste Frage wäre auch, stimmt das? Stimmt das wirklich, was wir hier manchmal in dem Psalm beten? Wenn du sagst, ich fürchte kein Unglück oder kein Unheil. Ja, der Psalm 23, den kennen wir, das klingt so schön, so irgendwie so imaginär stimmt das, aber stimmt das auch konkret in einer Lebenssituation? Kann das sein, dass ich in Situationen komme, wo ich mich wirklich, wo es wirklich bedrohlich ist, aber wo ich tatsächlich Gott finde und von ihm wirklich vor ihm sein kann und sagen, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir? Ist schon stark. Wir machen wieder eine kleine Hirtenlehre. Ja? Also wir lernen wieder etwas von Schafe und von Hirten. Schafe sind im Winter wo? Genau, die sind immer im Stall. Aber was ist das Besondere an dem Stallleben von Schafen? Der Stall, wenn die Schafe im Stall sind, erleben sie Folgendes. Immer wenn sie im Stall sind, kriegen sie immer was zu fressen. Wie cool, oder? Das kann draußen ruhig schäbiges Wetter sein. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Das Wetter macht ihnen nichts. Sie hören das, sie kriegen das mit, aber sie sind im Stall, sie sind sicher. Ist doch schön, oder? Also wenn ich Schaf wäre, würde ich sagen, es ist gut hier. Und sie merken auch, die können, egal wie, im Stall, da gibt es keine Bedrohung, da kommen keine wilden Tiere. Hier wird kein Tier mehr gerissen. Super. Also Schaf ist doch richtig, also Stall, ein Schaf im Stall ist doch super, oder? Dach über dem Kopf, sicher, immer zu fressen, immer zu trinken. Das erleben die Schafe. Das erleben ihr Schafe, wir Schafe auch. Geht mal mit. Ich weiß, dass der Heilige Geist euch das jetzt anfängt zu übersetzen. Wir haben auch ein Stallleben. Und wir lieben unser Stallleben. Sicher, Dach über dem Kopf. Beschützt. Also Schafe denken, hier ist es eigentlich schön. Aber wenn der Frühling dann kommt, was passiert dann? Dann kommt der Hirte und bringt mit mal kein Futter, sondern macht die Tür auf und sagt, Schafe, also er redet nicht so, aber ältere Schafe wissen das schon, Tür geht auf und was macht er? Er führt die erstmal auf eine Frühlingswiese. Wow, und das kann man da manchmal sehen, die Schafe, die freuen sich, das ist schön draußen auf so einer Frühlingswiese zu hoppeln und das frische Gras, das erste frische Gras zu fressen. Sie finden das total gut. Und die Schafe bekommen jetzt nicht mehr im Stallfutter, sondern sie sind auf einer Wiese und dort können sie essen. Und fressen muss man ja sagen. Und das ist mir wichtig, dass wir den Kontext jetzt mal gut verstehen. Ich habe gerade gesagt, dass David hat als ehemaliger Hirte das geschrieben. Ja? Und er wusste, er kannte die Perspektive der Schafe und er kannte aber auch die Perspektive des Hirten. Der Hirte wusste ganz genau, Stallzeit ist irgendwann vorbei. Aber Frühlingswiese auch. Frühlingswiese ist irgendwann vorbei. Warum? Weil irgendwann die Frühlingswiese abgegrast ist. Aber das interessiert die Schafe nicht. Die grasen nur und sagen, hier ist es schön. Warum soll man nicht hier bleiben? Jedenfalls haben sie jetzt kein Dach mehr über dem Kopf, aber das Wetter ist ja auch besser. Sie haben keine Wände mehr um sich herum, aber der Hirte ist die ganze Zeit bei ihnen und sie haben wunderbares, frisches Gras. Mit Mal ist der Hirte viel mehr bei den Schafen als zuvor. Aber die Versorgung im Stall war irgendwie auch gut, aber das Frische und das Schöne, das war jetzt für die Schafe besser. Und sie wussten ganz genau, auch der Hirte weiß ganz genau, dass jetzt es dran ist, dass das Fastfood-Essen im Stall jetzt mal zu Ende sein muss. Sondern sie brauchen wirklich gute, nahrhafte Nahrung. Dauerhaft Fastfood ist nicht so schön, oder? Also immer McDonald's, zwischendurch mal einen frischen Salat wäre auch schön. Der Hirte sieht seine Schafe, und sie weiden auf der Frühlingswiese, aber der Hirte sieht auch, da hinten, da muss ich mit meinen Schafen hin. Und da werde ich durch ein Tal gehen müssen, um auf die nächste Sommerwiese zu kommen. Der Hirte weiß das und er sieht es schon von Anfang an. Von Anfang an weiß er, dass hier zu bleiben, das ist nicht okay, das wird nicht reichen. Es muss und es wird auch weitergehen. Aber wir haben auch gelernt in unserer Hirtenlehre, Schafe können nicht so weit gucken, oder? Sie können 13 Meter weit gucken. Sie sehen das nicht. Sie sehen nicht die Berge und die Täler, wo sie durch müssen. Die älteren Schafe, die wissen das. Die wissen, wenn irgendwann wird der Hirte irgendwann mal losgehen. Und er wird sie tatsächlich, und ich bin schon ein paar Mal, sagt ein älteres Schaf, bin schon ein paar Mal durch solche Täler gegangen. Und der Hirte hat uns wirklich durchgeführt. War das schön, durch diese Täler durchzugehen? Es gab da auch schöne Ecken, aber grundsätzlich war es anstrengend. Es war schwer. Die Täler waren nicht immer schön. Die Täler waren manchmal sogar mühevoll, da durchzukommen. Warum? Weil da es Geröll gab, weil es dort nicht nur eben war. Das war anstrengend, da durchzugehen. Und sie mussten manchmal da einfach durch und mussten durch Schlamm durch und durch Gebiete, wo es manchmal ganz, ganz eng war. Jedenfalls mussten sie nicht nur dahin durch, sondern der Hirte ist weitergegangen. Er hat sie dort, Er hat sie dahin geführt. Er hat sie durch diese Täler geführt. Hört mal, was ich gerade sage. Er hat sie durch diese Täler geführt. Warum jetzt sowas, Hirte, könnte ein Schaf sagen. Da war das doch gut. Oder wir können von mir aus wieder zurück in den Stall gehen. Aber hier ist es nicht okay. Hier ist es nicht schön. Und auch wir haben gerade überlegt, dass auch wir sowas kennen wie Täler. Und besonders die jüngeren Schafe, die noch nicht so viel Hirtenerfahrung haben, die blöken in dieser Zeit besonders viel, wenn es da durch solche Täler geht. Sie sind nicht wirklich einverstanden. Sie wollen in Wirklichkeit lieber wieder zurück. Sie wollen da nicht durch. Und sie wissen, auf den Sommerwiesen zu kommen, die nächsten Wiesen dahin zu kommen, ist in Wirklichkeit, das wissen Ältere, keine Bestrafung. Es ist keine Bestrafung, sondern eine Notwendigkeit, dahin durchzugehen. Lebenssituationen, in du und ich hineinkommen, sind keine Bestrafung von Gott. Glaub nicht den Lügen, die du immer wieder, sogar manchmal von gut gemeinten Geschwistern hörst. Es ist nicht wahr, dass wir in Lebenssituationen kommen, wo es durch Täler geht, aber es ist keine Bestrafung von Gott, sondern eine Notwendigkeit, dort hindurchzukommen, weil durch dieses Tal, hier steht es eindeutig, durch das Tal, nicht im Tal zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Können wir kurz blicken, wie war das bei Jesus? Der kam woher? Der kam aus dem Himmel, ne? War schon schön gut. Und dann kam er auf diese Erde. Aber es kam eine Zeit, da musste er durch ein, ich sag mal, das tiefste Tal, was es überhaupt gibt, durch. Er war in der Wüste, aber ich meine insbesondere dieses Tal, dass er wusste, dass wenn ich da, wo ich hin und regieren soll, dann muss ich durch dieses Tal der Kreuzigung hindurch. Und Jesus, hat er gemeckert bei seinem Vater? Er hätte auch gerne irgendwie, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Aber Jesus ist diesen Weg gegangen. Und hier liegt ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass man erstmal versteht, dass auch in einer solchen schweren Situation, die wir auch durchmachen, keine Bestrafung Gottes sehen. Grübel nicht Tage, Monate lang, Jahre lang darüber nach, was ist alles falsch gewesen. Der Heilige Geist wird dir schon helfen, dass du verstehen kannst, was in deinen Einstellungen nicht richtig war. Aber dazu gleich nochmal mehr. Wichtig ist erstmal, das zu erkennen, dass Täler sind eine Notwendigkeit, keine Bestrafung. Täler sind notwendig, keine Bestrafung. Anderes biblisches Vorbild, Hiob. Wir kennen alle, die schon mal Hiob gelesen haben. Hiob, dem ging es ziemlich gut, der war wohlhabend. Aber dann kam eine Zeit, wo er alles ziemlich viel verloren hat. Seine Kinder, seine Frau, sein Hab und Gut. Und er war schwerst krank. Schwerst krank. Und er hat ganz oft gedacht, dass das eine Bestrafung ist. Aber er hat am Ende erkannt, dass es keine Bestrafung war, sondern dass alle Zeit auch Gott bei ihm war. Kennt ihr das auch? Manchmal aus dem Rückblick betrachtet, sieht man, Gott, du warst die ganze Zeit bei mir. Du hast mich bewahrt und beschützt. Du hast mich geführt. Und ich möchte viel mehr verstehen, wie das wirklich geht. In den Frühlingswiesen unseres Lebens spüren wir das, dass wenn das Gras mal abgegrast ist, dass die Wiese allein nicht mehr reicht. Wisst ihr, ich erlebe und kenne das von mir auch, eine Not. Kennt ihr das auch? Man hat irgendwie so ein Lebenskonzept bei sich, im Kopf und im Herzen. Also ich möchte irgendwie eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus und ich brauche einen guten Partner, einen schönen Partner natürlich auch. Und ich brauche ein Auto, das brauche ich auch. Und ich brauche mindestens einmal im Jahr einen schönen, tollen Urlaub und einen Hund, das brauche ich aus. Aber wenn man das dann hat, wisst ihr, was passiert? Irgendwie, ich habe das Gefühl, meine Wohnung ist nicht mehr okay, ich brauche eine größere. Und mein Auto, weißt du so, das könnte auch wohl ein anderes sein. Und mit dem Hund vielleicht jetzt noch eine Katze dazu. Und einmal im Urlaub ist ehrlich gesagt zu wenig. Spürt ihr was? Ich will auf der Sommerwiese bleiben. Ich will, dass es mehr geht. Auch unsere Gesellschaft, unsere Politik spricht immer davon, Wachstum. Kennt ihr das so? Wachstum darf nicht aufhören, es muss immer Wachstum geben. Was für ein Irrsinn. Es gibt kein stetiges Wachstum, sondern es gibt Täler in unserem Leben. Und da gilt es, nicht nur irgendwie durchzukommen, sondern etwas ganz Entscheidendes zu lernen. In solchen Zeiten, wo wir in Tälern sind, habt ihr das auch schon mal gemerkt, da helfen so Bibelworte oder so, sie können manchmal richtig wehtun. Ja, weil sie manchmal etwas aussagen, wo es besser wäre, Gott zu fragen, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht? Ich weiß von meiner Mutter, die, als sie Krebs bekam, ist eine Freundin gekommen und sie hat gesagt, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Nicht der Krebs muss ihr zum Besten dienen, so ein Quatsch. Sondern der, der die Macht hat, mit Bösen und Zerstörerischen umzugehen. Zu dem muss ich. Und da muss ich ran. Aber das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass man das nicht nur einfach manchmal hört oder sagt, aber Gott kann doch. Ich brauche die tiefe Erfahrung, dass Gott nicht nur kann, sondern es auch tut. Ich brauche die Erfahrung, dass in tiefsten Tälern mein Gott nicht nur imaginär bei mir ist, sondern mir tatsächlich Frieden und Sicherheit in mein Inneres hineinlegt. Ich brauche das als Erfahrung, nicht als Gedanke. Versteht den großen Unterschied? Das findet hier statt. Aber hier, in dem Inneren, in unserem Herzen, da muss es ankommen. Und es ist so gut, das in den Tälern auch zu erleben, dass es tatsächlich hilfreich ist, dass es nicht nur um das Wissen geht, was sagt Gott dazu, sondern eine ganz klare, direkte Begegnung mit Gott, wenn wir sagen, er ist unser Versorger und er ist unser Heiler, dass ich dann weiß, dass ich in dieser Situation mit ihm auch zusammen bin. Man muss es erleben und wir können es erleben, auch in den Tälern. Und wenn er uns dann führt, dann ist es gut, dass ich ihm tatsächlich vertrauen kann. Er wird mich führen, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich hier gerade durch muss. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn du in einer Krise bist, du fragst immer, warum ist das gerade so? Und dann fängst du an zu grübeln. Und dann findest du vielleicht auch 10 kleine Gründe oder auch einen großen, wie auch immer. Aber spürst du in dir, dass das dich irgendwo hinziehen soll? Es soll nur noch weg sein. Wir fokussieren, wir neigen dazu, uns so sehr auf das Problem und auf den Umstand zu fokussieren. Aber was wäre, wenn du sagen würdest, ich kenne meinen Hirten. Ich kenne ihn so gut. Ich kenne ihn nicht nur, ich vertraue ihm auch. Und ich weiß, dass er mich führen wird. Und seine Führung ist gut. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich kann nur 13 Meter weit gucken. Aber er kann das ganze Tal und die nächsten Wiesen überblicken. Und er weiß, warum ich hier gerade durch muss. Er weiß das. Stell dir vor, du sagst das wirklich aus tiefstem Herzen zu deinem Hirten. Ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Er ist wirklich bei dir. Ich möchte euch eine kleine Hilfe geben. Dieser Bibelvers geht noch weiter. Denn dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und ich habe dann so eine Umfrage gemacht bei Menschen und habe gesagt, was ist der Unterschied zwischen Stecken und Stab? Kann mir den jemand sagen? Cool, ich finde es gut, dass das hier keiner weiß. Aber wir beten das, ne? Ja. Okay, ja. Aber es wäre trotzdem irgendwie gut, wir würden es wissen, oder? Könnte ja Sinn machen, weil tatsächlich Gott mit Stecken und Stab führt. Und wenn er uns damit führt, sagt das Wort Gottes, es ist ein Trost. Huh. Na, dann wollen wir dem doch mal nachkommen. Also, ich gebe euch eine kleine, weiter eine Hirtenlehre. Also, das ist jetzt mal ein bisschen umgebaut. Ne? Das wird für was anderes benutzt. Könnt ihr das erkennen? Was ist das wohl? Das ist der Hirtenstab, ne? Wisst ihr, was er mit dem Hirtenstab gemacht hat? Wozu hat er den Hirtenstab benutzt? Genau. Genau. Mit dem Stab kriegen wir das hin. Ihr könnt das übrigens auch beobachten, wenn der Vatikan, wenn der Papst zum Beispiel irgendwie mal auftritt, der kommt oft mit diesem großen Hirtenstab. Ja? Und dann geht Folgendes. Ja, das ist so. Der Hirte macht Folgendes. Er sieht ein Schaf und er möchte es jetzt führen. Und er sieht, dass dieses Schaf immer irgendwie so nicht richtig wegläuft, aber so kleine Abwege macht. Wisst ihr, was er mit diesem Hirtenstab macht? Der kann das dann sehr, sehr weit, das ist dann tatsächlich sehr groß, und er geht nur ganz sanft und stupst das Schaf an der Seite. Komm, nicht da lang. So, jetzt ist wieder gut. Ja? Und wenn es sieht, dass das Schaf wieder in die richtige Richtung geht, dann ist alles gut, dann hört er damit auf. Aber immer wieder geht er zu Schafen hin und stupst sie ganz vorsichtig an. Wisst ihr, dass das dein Hirte das heute auch mit dir macht? Ganz sanft und ganz vorsichtig stupst uns der Heilige Geist an. Der sagt, halt, spürst du das? Es ist so wichtig, auf die Berührungen, die zarten Berührungen Gottes durch den Heiligen Geist Acht zu haben. Halt, stopp, was du jetzt hier gerade sagst zu deinem eigenen Leben. Mein Schaf, das ist nicht gut. Er korrigiert. Der Stab ist zur Korrektur da. Aber es ist richtig, wie ihr auch gesagt habt, dieser Hirtenstab wird für Folgendes benutzt. Dann nimmt er, manchmal gibt es einige Schafe, die reagieren nicht mehr auf das sanfte Stupsen des Heiligen Geistes. Dort geht er manchmal hin und nimmt diesen Haken, greift an dem Hals des Schafes und zieht es. Das Schaf wehrt sich eine Zeit lang, aber irgendwann erkennt auch das Schaf, dass das die falsche Richtung war. Wohin zieht der Hirte sein Schaf? Hier kommt jetzt ein geistliches, wichtiges Prinzip. Ja, aber noch genauer, nicht nur zu sich. Zurück zur Herde. Er zieht sein Schaf immer zur Herde. Nicht zur Isolation, nicht zum selbstbestimmten Leben. Ach Schaf, du bist nicht einverstanden, du willst einen anderen Weg gehen. Okay, ich zeig dir, du kriegst eine besondere Wiese. Nee, er führt sie immer wieder zurück zur Herde, weil er mit dieser Herde, der Hirte weiß das, durch ein Tal geht. Das leuchtet uns nochmal ein. Johannes, kannst du jetzt mal ein Bild an die Wand werfen? Jetzt kommt die Technik. Einmal sehen wir dort den Hirtenstab. Und einmal sehen wir dort den dessen Stecken. Was ist ein Stecken? Ein Stecken, wir kennen das in Europa nicht mehr so, das gab es im Orient. Im Orient haben die Hirten damals auch so ein Stecken gehabt. Was war ein Stecken? Hier kann man das, wir haben kein besseres gefunden. Das ist jedenfalls etwas, wo der Hirte, das war ein Stock in etwa von circa 1 Meter lang, aber oben an einer Ecke, an einem Ende dieses Steckens war ein Knubbel. Das war verdickt. Und manchmal kennt ihr das sogar, es gibt sogar manchmal so Spazierstöcke, das ist einfach nur ein Stock und oben ein Knubbel drauf. Ja? Das ist ein Stecken. Und das hat er sich an seinem Gürtel gebunden. Und dieses Stecken hat er manchmal genommen, er wusste das ganz genau, er sah vielleicht von Weitem wilde Tiere, manchmal sogar ein Schaf, was schon ziemlich sich von der Herde entfernt hat, nimmt sein Stecken und wirft es. Dadurch, dass es vorne etwas dicker war, war das tatsächlich so, dieses Stecken hat sich mit dem Knubbel nach vorne und dann, wuff, hast einen abgekriegt. Also, er konnte von werfen und glatt hat er Doro getroffen. Aber er hat noch was anderes mit seinem Stecken gemacht. Er ist durch das Tal gegangen und er wusste, im Tal lauern viele Gefahren. Wisst ihr? Und dann wusste er ganz genau, er hat Folgendes gemacht. Er hat sein Stecken genommen und immer so gemacht. Warum hat er das gemacht? Einmal haben die Herde ihn gehört und konnten das mitkriegen. Aber was viel wichtiger war, Schlangen, die dort waren und die zugebissen haben, können das nicht haben. Sie kriegen sofort einen Fluchtmechanismus und verschwinden und hauen ab. Das war dieser, den hat er in der einen Hand gehabt, den anderen, den musst du dir vorstellen, das war ja sonst zu spät, er hat immer mit diesem Knubbel auf die Erde gehauen. So konnte er. Ja. Und somit hat er tatsächlich auch die Schlangen vertrieben. Wie führt uns der gute Hirte? Mit dem Knauf an der Seite, da hat er dann tatsächlich manchmal nach den wilden Tieren geworfen. Und manchmal hat er damit auch tatsächlich mit wilden Tieren gekämpft. Damit konnte er nicht so gut mit wilden Tieren kämpfen. Aber mit diesem Stecken, da konnte er auch mit wilden Tieren kämpfen. Dass wenn er das Tier nah genug dran war und mit diesem Knauf auf den Kopf gehauen hat, da sind sogar Wölfe und was es für andere Tiere da noch gab, in die Flucht geschlagen. Der Hirte, wir haben das heute im Lobpreis gesungen, er kämpft unsere Kämpfe. Das ist eine tiefe Wahrheit, er kämpft unsere Kämpfe. Wisst ihr, dass der Herr, wenn er dich führt, dass er vor dir Dämonen vertreibt, aber du kriegst es nicht mit. Aber Schafe, die nah bei ihrem Hirten sind und von ihm führen lassen, sie spüren immer mehr, ich kann dem Hirten vertrauen. Und es ist so herausfordernd, diese Führung von dem Heiligen Geist zu erleben, dass Gott uns in vielfältiger Weise führt. Sprüche 3, 5 bis 6, dort heißt es, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich, und jetzt ist eine Herausforderung für Deutsche, ja? Andere Nationen haben da nicht so viel mit Schwierigkeiten, und verlass dich nicht, überhaupt nicht auf deinen Verstand, sondern, und jetzt geht's, erkenne, nicht der Verstand, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne. Erkenne ihn, den guten Hirten, auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Können wir das jetzt noch tiefer und besser verstehen? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. so wird er deine Pfade ebnen. Das bedeutet, in meiner Situation damals mit dem Brot, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber heute, je länger, je mehr, weiß ich, wie ich von dem Hirten geführt werde, dass ich mich an ihm wende und dass ich durchdringen kann und sage, das steht jetzt an, Herr, ich vertraue dir, ich habe mein Leben dir gegeben, ich gebe es dir immer wieder neu, du wirst mich in wunderbarer Weise führen. Johannes 10, 14 bis 15, da heißt es, ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und dann kommt ein Satz, das musst du dir heute auch nochmal vielleicht anhören und das berührt so tief. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Gott, unser Hirte, ist kein Zauberer oder allein ein Wunderwirker, sondern er ist viel, viel mehr. Er gibt sein Leben für dich und für mich. Und wir wissen, er hat es getan. Und ich möchte noch einmal am Ende so darauf zu sprechen kommen. Wie ist das? Erlebt ihr das, die Führung Gottes, dass er euch, dich, mich durch das Wort Gottes leitet? Was aber, wenn wir das Wort Gottes gar nicht mehr zu uns nehmen? Wenn wir uns nicht da sind, wo das Wort Gottes, also ich und das Wort Gottes, du und das Wort Gottes zusammen sind. Es gibt einige wirklich, die glauben, dass Gott führt, aber das Wort Gottes vielleicht einmal die Woche eine Relevanz spielt. Aber sonst stelle ich mich dem weniger. Ich erhebe nicht den moralischen Zeigefinger, sondern möchte uns sagen, dass der Herr, dass der Heilige Geist uns führt. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns führt, dass er dir ganz persönlich etwas in einer Predigt sagen kann. Dass er dir Träume schenkt und die Weisung und Korrektur sind. Dass er dir manchmal einen guten Freund über den Weg laufen lässt und der dir etwas sagt oder etwas zeigt, was in Wirklichkeit eine Korrektur ist. Und das ist so gut, darauf zu reagieren. Aber die Frage ist, wie reagierst du auf das sanfte Anstoßen des Hirtenstabes in deinem Leben? Kannst du sagen, ich verstehe, du bist es, Jesus. Versteht ihr, du kannst das Wort Gottes lesen. Du kannst jetzt eine Predigt hören und darauf reagieren, indem du sagst, ich verstehe dich. Ich weiß, was du mir hier gerade sagst. Wir sind oft voll mit unseren Lebenswünschen. Und wir empfinden, ich weiß nicht, ob du sie als störend empfindest, Lebenswünsche, so muss das in meinem Leben sein, das muss irgendwie wachsen. Dann spürst du, wie Täler, die da sind, wirklich für dich eine schwere Zeit wird. Aber Gott sagt, ich gehe mit dir durchs Tal, ich führe dich durchs Tal. Ist es im Tal immer schön? Nein, da werden wir weniger Halleluja singen, aber wir werden bekennen und sagen, ich bin dankbar, ich bin froh, voll des Dankes und des Lobes, dass du bei mir bist und dass du mich führst. Er führt uns, er korrigiert uns und zum Schluss kommt er tatsächlich dahin, dass du auch durch das Tal hindurchkommst. Keiner bleibt im Tal. Ich möchte das mal übertragen, habe mir das überlegt, darf man das machen? Wir als Gemeinde machen im Moment eine schwere Zeit durch. Ne? Das ist nicht leicht. Und jetzt können wir sagen, woran das liegt. Und es gibt auch viele Diagnose-Menschen, die sagen, daran liegt das. Ich glaube, zutiefst liegt das daran, dass eine Gemeinde, dass ein Ehepaar, eine Familie, dass sie das so sehr brauchen, zutiefst zu verstehen, dass wir geführt werden sollen. Und dass wir nicht in eigenen Gedanken uns bewegen und merken, wir kommen in Rebellion rein. Das sieht dann manchmal aus, Rebellion gegen Menschen, aber die Wahrheit ist, dass es eine Rebellion gegen der Führung Gottes ist. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ich weiß nicht, wo du dich gerade in deiner Lebenssituation befindest. Und vielleicht bist du auch in einem Tal. Und dann möchte ich wirklich sagen, wir können heute Morgen ganz neu anfangen, seiner Führung zu vertrauen. Wisst ihr, wie das am besten geht? Wie man seiner Führung vertraut? Ich habe hier heute Morgen, ich habe so ein kleines Tischchen, wo ich was liegen habe, habe ich so eine kleine Karte gefunden. Da ist mir dieses Wort gegeben worden und in der Situation hat dieses Wort zu mir gesprochen. Das hat mir jemand gegeben in einer Situation. Gelobt sei der Herr täglich. Geht schon los, täglich. Cool, ne? Aber es geht weiter. Gott legt uns eine Last auf, aber hilft uns auch. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Gott, das stimmt. Du hast mich da, als ich diese Karte bekommen habe, in dieser schweren Situation, du hast geholfen. Du hast mir eine schwere Last auferlegt, aber du hilfst auch. Und ich fing an, Gott zu danken. Es fängt damit an, wirklich Gott für seine Führung zu danken und nicht für seine Führung zu danken, versteht ihr? Nicht für die Krankheit, nicht für den Unfall. Das ist nicht biblisch, das ist nicht okay, sondern wichtig ist einfach zu sagen, ich danke dir, dass du mich führst, dass du mich nicht in dieser Zeit alleine lässt, dass du alle Zeit bei mir bist. Ich bin einfach dankbar, weil ich weiß, du gehst mit mir durch jedes Tal. Ich muss kein Unglück fürchten und ich möchte, dass es in meinem Leben durchkommt und wirksam wird. Denn ich danke dir, du bist ein guter Hirte, du bist mir die ganze Zeit nah. Ihr habt alle am Anfang mitbekannt, dass es nicht eine Sekunde gibt, wo Gott seine Augen nicht auf dich gerichtet hält. Und dann fängst du an, mehr und mehr ihn darin zu sehen. Für uns als Gemeinde haben auch ich habe da nämlich noch nichts von erzählt letztes Mal, wir waren auf Klausur. Könnte ja auch eine Gemeinde interessieren, was habt ihr denn da gemacht? Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was haben wir gemacht? Wir haben gemerkt, dass wir eigene Wege gegangen sind und haben geweint und haben sehr viel um Vergebung gebeten, weil uns ein Wort geleitet hat, das ist ganz kurz, da haben wir einen Bibelabschnitt gelesen, Taten der Buße. Und wir überlegten, was sind Taten der Buße? Buße heißt umkehren, ja, aber was sind Taten der Umkehr? Und wir spürten, dass wir eigene Gedanken hatten, eigene Wünsche. Wenn man durch ein Tal geht, dass wir sagen, so muss das jetzt sein. Das muss jetzt verschwinden, Gott. In Jesu Namen, das muss jetzt verschwinden. Und manchmal war es aber nicht, anstatt zu hören, sich vom Heiligen Geist wirklich führen zu lassen und auch von ihm zu hören, was wirklich dran ist. Und wir sind neu zu Jesus zurückgekommen und haben ihm gesagt, führe und leite du uns mehr und mehr. Denn es ist Gottes Gemeinde und so möchten wir wirklich auf seine Impulse nicht nur achten, sondern wir möchten sie so ernst nehmen. Und dann haben wir gesagt, Gott, es tut uns so leid, dass du immer wieder führen wolltest, aber wir bockig waren. Aber danke, dass du auch jetzt mal dein Ding genommen hast und uns wirklich wieder zurückgezogen hast. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben, wo du für zuständig bist, dass du darin immer und alle Zeit unterwegs bist, dass du spürst, wenn der Herr, der Hirte kommt, seinen Stab nimmt, dass er dich sanft anstößt, sprich sofort mit ihm. Reagiere auf dieses Anstupsen. Sofort. Versteht, das ist der große Unterschied. Sofort. Der Heilige Herr spricht zu dir. Das kann sein, dass der heute Morgen zu dir gesprochen hat. Reagiere, geh nach Hause und reagiere sofort darauf. Verändere das. Ich sag dir, wenn du dich entscheidest, Dinge anders zu machen, du bist schon auf dem Weg im Tal. Aber der Herr, der gute Hirte, wird dich weiterführen. Kennt ihr dieses Wort aus Johannes 3, Vers 30? Er, der Herr, muss wachsen, ich aber. Das lieben wir sowas, ne? Spürt ihr diese immer wieder die Herausforderung. Manche von uns sind hier schon 20, 30, 40, 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Und ich bekenne auch schon als etwas länger mit dem Herrn unterwegs, seine Führung und seine Leitung ist enorm wichtig für mein Leben, weil ich weiß auch die Abgründe und die Orte, wo ich hätte nicht sein dürfen und nicht sein sollen. Der Herr hat mich immer wieder angestupst, er hat mich immer wieder gerufen, aber ich bin immer wieder eigene Wege gegangen. Ich wünsche für diese Zeit, dass der Herr wirklich seine Leute wirklich wieder zurück zur Herde führt. Aber dass derjenige das freiwillig und aus tiefster Überzeugung tut und sich von ihm alleine führen lässt. Ich möchte wirklich zum Abschluss mit uns beten, damit wir uns nicht wehren, wenn er uns führt. Ich kann das gut, ich wehre mich gerne. Wenn der Hirte mich hat, dann sage ich, können wir mal drüber reden? Ich habe eine andere Idee. Aber ich möchte aufhören, nicht mit meinem Verstand damit umzugehen, sondern mich von ihm führen zu lassen. Jesus, ich möchte heute Morgen mit meinen Geschwistern zu dir kommen. Und wir möchten wirklich am Anfang zuerst Danke sagen für deine unendliche Liebe und für deine Treue. Ich bete, Vater, dass in unserem Herzen deine Treue zu mir und zu uns ganz neu und ganz groß wird. Herr, du bist treu geblieben. Du gehst immer noch hinter uns her. Du bist immer noch so sehr unterwegs. Und wir möchten wirklich auch dir hier an diesem Ort und in dieser Gemeinde, aber auch persönlich sagen, Herr, vergib, wo wir eigene Wege gegangen sind. Und wir erlauben dir, Heiliger Geist, dass du neu alles das, was vor dem Vater nicht richtig war, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wo wir Wege gegangen sind, die nicht vor dir bestehen, dass du sie uns zeigst, damit wir Taten der Buße tun können. Vergib unsere Ignoranz, unsere Selbstbestimmtheit. Und danke auch, Jesus, dass du aber weitergehst, dass du nicht aufhörst, dass du das annimmst und dass du auch unsere Untreue, dass du sie von uns wegnimmst. Es tut mir leid, es tut uns leid, Jesus, dass wir auch die Täler, in denen wir waren, dass wir das oft als Bestrafung angesehen haben. Wir haben wirklich nur die Not gesehen oder diesen Umstand. Aber ich bete für diese Gemeinde, dass sie das nicht, dass das nicht mehr wirksam ist. Ich bete, dass deine Führung und deine Leitung, dass sie neu hier in unser Leben und dann auch in das Leben dieser Gemeinde kommt. Ich bete, als du, als Oberhirte, als der Hirte dieser Gemeinde, dass du wieder ganz neu führst. Und wir wenden uns ab und sagen, nein, auch dieser Zustand, der jetzt da ist, du bestrafst uns nicht, sondern du führst uns. Und du wirst uns dahin durchführen. Es ist notwendig, es ist so notwendig, dass wir von dir geführt werden. Und ich möchte beten, ich möchte dich, Heiliger Geist, ganz bewusst ansprechen. Du bist unermüdlich, uns immer wieder anzustupsen. Und wir laden dich aber heute Morgen ganz neu ein. Wir möchten das nicht so, wir möchten mit dir so nicht umgehen. Das tut uns leid, wie ignorant und wie selbstherrlich wir unterwegs waren. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, und führe uns neu. Und wir möchten wirklich reagieren. Wir sind es müde, dass wir immer auf Plätzen und an Orten sind, wo wir nicht sein müssen. Aber heute sagst du, dass du uns wirklich auf gute und saftige Weiden führen wirst. Ich möchte mehr, wir möchten mehr auf deine Wünsche und auf das, was du sagst und was du tun möchtest, darauf zu achten und wie du uns dahin führst. Jesus, und wir sagen, du hast noch nie falsch geführt, sondern wir sind nur abgebogen oder haben uns haben uns nicht deiner Führung anvertraut. Und so möchte ich uns wirklich heute Morgen damit segnen, dass du uns jetzt führst. Ich möchte, dass wir heute nach Hause gehen und tief in unserem Herzen nicht nur so wissen, so als Fakt, sondern als tiefe Erkenntnis und Überzeugung des Inneren, dass der Heilige Geist dich auch in den kleinsten Kleinigkeiten führen wird. Und so werden wir erkennen, Herr, dass du deine Herde an diesem Ort wirklich zu saftigen und grünen Auen führen wirst. Und uns wird wirklich nichts mangeln. Das ist unsere Aussicht und das ist unsere Perspektive. Und alles, was sich im Weg stellt, Herr, da werden wir in den nächsten Sonntagen drüber hören. Herr, das hast du alles geregelt. Du hast alles geregelt und dafür danken wir dir. Herr, wir möchten sagen, du musst wachsen, wir müssen abnehmen. Und wir danken dir, dass das geschehen wird und dass es mehr wird und dass das die Atmosphäre hier an diesem Ort so sehr verändern wird. Danke dafür. Amen. Amen.